Geht zu euren Nachbarn und fragt, ob sie einen Kuchen oder eine Suppe wollen. Unsere Familien brauchen Entlastung und Verbundenheit und Kontakt. Und wenn wir so Banden bilden, dann können wir auch alles andere schaffen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Mit mir Marisha.
Und mit mir Hanna von Klug. Heute rücken wir eine besondere Gruppe in den Fokus, und zwar Kinder. Wir wollen darüber sprechen, warum Kinder im Kontext der ökologischen Krisen besonders gefährdet sind, und zwar physisch wie psychisch. Und wir fragen uns natürlich auch, wie wir als Erwachsene Kinder dabei begleiten können, damit sie möglichst gesund durch die Krisen kommen.
Ich freue mich auf die Folge ehrlich gesagt ganz besonders. Ich habe ja selber 3 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und frage mich genau das, was Hanna gerade beschrieben hat, total oft. Ja, und um die Situation von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien in Zeiten von multiplen Krisen zu verstehen, sprechen wir heute mit 3 Gästen. Nicola Schmidt, Isabel Bär und Dirk Holzinger.
Als erstes hören wir kurz von Dirk als Kinderarzt, welche Auswirkungen die Umweltveränderungen ganz direkt auf Kinder haben. Und danach sind wir dann im Gespräch mit Nicola und Isabel über Naturerfahrung, eben spezifisch mit Kindern, über Kommunikation und über Rahmenbedingungen, die Familien entlasten können.
Zunächst mit Dirk. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung heute.
Dirk, du als Kinderarzt engagierst dich für Kinderschutz im Kontext der Klima- und Umweltkrisen. Warum sind Kinder denn so besonders schützenswert?
Ja, es ist ja so ein bisschen die ureigene Aufgabe von Kinderärzten und Ärztinnen, aber natürlich auch allen Gesundheitsberufen, die mit Kindern zu tun haben, dass wir versuchen, eine sichere und gute Entwicklung zu gewährleisten. Also alles, was mit Kindern zu tun hat, geht es ja nicht nur darum, akute Erkrankungen zu behandeln, sondern wir haben einen sehr, sehr großen Präventionsschwerpunkt. Und es liegt daran, dass wir eben, das sind ja gar nicht mal Patienten, aber eben Menschen anvertraut bekommen, die sich in Entwicklung befinden und denen es eben viele Störfaktoren geben kann, die eine gesunde und auch nachhaltige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stören können. Und weil wir eben eine gewisse Menschengruppe betreuen, die sich in Entwicklung befindet, können da viele Dinge passieren. Und man kann das so ein bisschen darstellen, na, so in verschiedenen Bereichen, würde ich sagen, sind zum einen die biologischen Faktoren, dass wir ja nun mal ein Kind oder ein Organismus in Entwicklung haben. Zentrales Nervensystem, Immunsystem, das körperliche Wachstum. Das passiert ja sonst in dem Maße im Leben eines Menschen nicht mehr. Und das beginnt eben auch schon intrauterin, also im Mutterleib. Also kindliche Entwicklung passiert nicht erst mit der Geburt, sondern eben schon in der Schwangerschaft. Und auch da wissen wir, dass die planetaren Krisen bereits einen Einfluss haben, ob es Hitze ist, ob es Luftverschmutzung ist, aber auch Chemikalien oder andere Bestandteile, die dort eine Rolle spielen können. Das heißt, da starten wir schon. Also Kinder sind extrem vulnerabel, schon intrauterin, entwickeln sich dann weiter und haben im weiteren Verlauf unter anderem einen sehr hohen Wasser- und Nährstoffbedarf bezogen auf ihr Körpergewicht. Also Kinder und Heranwachsende brauchen viel mehr Nährstoffe, viel mehr Wasser in Relation gesehen, als wir Erwachsene es brauchen. Das heißt, die Gefahr, dort Umweltgifte oder andere Dinge aufzunehmen, wird nochmal größer. Und dann haben wir natürlich das große Thema Hitze, wo Kinder einfach eine eingeschränkte Thermoregulation haben. Das heißt, die entwickeln erst die Fähigkeit, auch effektiv zu schwitzen, und die haben im Endeffekt ein anatomisches Problem, also ein rein geometrisches, ne? Also kleine Körper haben immer in Relation gesehen eine größere Körperoberfläche. Und dann ist die Haut und die Blut-Hirn-Schranke von Kindern nochmal deutlich durchlässiger für Schadstoffe aus dem Plastik oder Luftschadstoffe. Also das sind diese biologischen Faktoren. Dann haben wir das Problem mit der Exposition. Also Kinder und auch Jugendliche sind der Klimakrise und den anderen planetaren Krisen viel, viel stärker exponiert. Zum einen erstmal biografisch gesehen. Also Kinder, die heute geboren sind, werden viel mehr planetare Krisen erleben, als wir das zum Beispiel getan haben. Also Menschen, die in den 70er, 80er, 90er groß geworden sind. Das heißt, die Welt hat sich so verändert, dass heute geborene Kinder werden mehr Hitze erleben, die werden mehr Dürre erleben, die werden mehr Extremwetterereignisse erleben. Also es ist diese biografische Exposition. Und dann der dritte große Punkt ist die eingeschränkte Adaptationsfähigkeit. Also Kinder können sich insgesamt schlechter anpassen an Nährstoffmangel, an Nahrungsunsicherheit, an eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bei akut Extremwetterereignissen können sie schlechter Zuflucht suchen. Das ist einfach dieser dritte Punkt. Und sie sind einfach angewiesen auf Betreuungspersonen, immer die sie dabei unterstützen, die dafür sorgen, dass wir ein Sonnensegel in der Kita haben, dass genug getrunken wird. Und da können sie sich letzten Endes nicht gut adaptieren. Und der vierte große Punkt, ist immer schade, drei Punkte sind immer schöner, aber der vierte große Punkt sind im Endeffekt, naja, sozioökonomische Faktoren. Wir kennen den aktuellen UNICEF-Bericht, 1 Million Kinder lebt in Deutschland im Bereich der Armut und damit sind die natürlich auch den Folgen, also jedes zehnte Kind, den Folgen der planetaren Krisen stärker ausgesetzt. Das ist dieses Schlagwort, was hier bestimmt schon gefallen ist, von der Klimagerechtigkeit, dass also Menschen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, die größte Last tragen. Zum Beispiel, wenn man in kinderreichen Haushalten, viel zu kleinen Wohnungen natürlich dann mehr Hitze exponiert ist. Also dieser Punkt, der ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur über Biologie und klassische Medizin reden, sondern dass wir natürlich auch darauf kommen, dass insgesamt die Lebensbedingungen für Kinder, unabhängig von der planetaren Krise, immer schwieriger werden und die dann diese Krisen, jede Krise im Endeffekt, auch stärker zu spüren bekommen.
Ja, du hast eindrücklich beschrieben, warum Kinder die vulnerabelste Gruppe schlechthin sind. Und die Klimagerechtigkeit, genau, wir betrachten die häufig so in globalen Zusammenhängen, globaler Norden, globaler Süden, aber auch nochmal ganz lokal, dass Kinder da einfach sehr, sehr viel stärker an den Folgen der Klima- und Umweltkrisen oder an den Folgen der Klima- und Umweltveränderungen erstmal zu leiden haben. Wie wirken sich denn die ökologischen Krisen so darüber hinaus auf Kinder aus? Du hast schon die Hitze angesprochen, du hast schon die Schadstoffe angesprochen, die Kinder schon im Mutterleib haben oder den Kindern schon im Mutterleib ausgesetzt sind.
Man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich globale Effekte, aber es gibt auch lokale Effekte. Und deswegen muss man da, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren, dass wir tatsächlich schon jetzt hier bei uns in Deutschland viele Probleme auch schon für Kinder und Jugendlichen infolge der Klimakrisen haben. Global, das aber nochmal gigantischer ist. Also UNICEF geht davon aus, dass ungefähr 2 Milliarden Kinder auf der Welt durch die Klimakrise betroffen sind. Das hängt auch vor allem mit Luftverschmutzung, Hitze zusammen, aber natürlich mit einer sich radikal verändernden Umwelt. Und wir haben diese direkten Einflüsse, ob es eben Hitze ist, ob es Überschwemmungen sind, wo ganz klar ist, dass gerade Kinder und Jugendliche zum Beispiel in Küstengegenden leben, da stärker betroffen sind. Es gibt eine aktuelle Studie jetzt aus Mumbai, wie hoch der Anteil der Hitzetoten dort gewesen ist und dass das wieder überproportional viele Kinder gewesen sind, gerade in schwierigen Verhältnissen. Wir haben riesige globale Konflikte. Wenn wir in den Sudan schauen, haben wir eine Mischung aus einem gewaltigen militärischen Konflikt, aber einer anhaltenden Dürrekatastrophe und insgesamt 700.000 Kindern unter 5 Jahren, die von Unterernährung betroffen sind. Also sind die großen globalen Dimensionen. Also Lebensraum geht verloren, Hitzeexposition wird größer, die Nahrungsmittelversorgung ist eingeschränkt. Und letzten Endes ist damit dann auch die Klimakrise der größte Treiber für Migration und meistens innerhalb von Ländern. Also das kriegen wir gar nicht mit. Das, was wir hier sehen, die Menschen, die zu uns kommen, ist ja wirklich nur so die berühmte obere Spitze des Eisberges. Also es ist ein massives Problem in den Ländern, dass da vor Dürre und vor Nahrungsknappheit geflohen werden muss. Und neben diesen globalen Krisen, wie gesagt, merken wir das auch schon lokal. Da ist zum einen das Hitzethema, was uns natürlich schon auch im Sommer betrifft, was Kinder und Jugendliche in besonderem Maße betrifft, was im Sport eine Rolle spielt, was aber auch in der Bildung eine Rolle spielt, dass Bildung erschwert ist unter diesen Verhältnissen, schlecht geschützte Bildungseinrichtungen und Kitas, da sehen wir das schon. Wir haben das große Thema der Atemwegserkrankungen, wo es einen engen Zusammenhang zwischen Hitze, Ozon, Luftschadstoffen und der Entwicklung zum Beispiel von Asthma gibt, aber auch akuten Atemwegserkrankungen. Wir haben das große Thema UV-Belastung, die größer wird, die akut zu mehr Sonnenbränden führt und langfristig eben auch damit Hautkrebs und Kataraktrisiko fördert. Wir haben das Thema Allergien. Das heißt, wir haben durch die längere Vegetationszeit, längeres oder früheres Beginnen von Frühblühern und ein längeres Blühen von Spätblühern. Wir haben invasive Spezies, die dazukommen, zum Beispiel das Traubenkraut und die das Leben von Allergikern deutlich schwerer machen. Und wir haben letzten Endes das Thema Infektionskrankheiten, weil wir zum einen gerade die sogenannten Zoonosen, die durch sogenannte Vektoren, also Mücken oder Zecken übertragen werden, das nimmt ja auch zu. Zum einen das, was wir schon haben, FSME breitet sich aus, Borrelien werden mehr werden, weil die Zecken über Winter nicht mehr absterben, langere Lebenszeit haben. Und wir haben das Eindringen neuer Erkrankungen, also diese berühmte japanische Tigermücke, die neue Erkrankungen mitbringt und wo auch Kinder dann nochmal insbesondere gefährdet sind. Das ist ein Thema, was so ein bisschen zurückfällt, aber vor Corona hatten wir das große Thema Zika-Virus, vor allem in Südamerika, also auch eine neue Infektionserkrankung, die durch den Klimawandel getrieben wird und da dann auch wieder Neugeborene betroffen hat. Und das andere große Thema, was ihr im Anschluss noch ausführlich besprechen werdet, ist eben die psychische Gesundheit. Da ist sicherlich, die planetaren Krisen ist halt ein Teil davon und wahrscheinlich unterscheiden gar nicht so viele Kinder und Jugendliche, welche Krise gerade am meisten Probleme bereitet, aber sie verschärft es natürlich gewaltig. Und zum Abschluss ist das eben dieser ganze Komplex gesundes Aufwachsen. Also der Kinderarzt wird ja immer so ein bisschen gefragt, ja, kommen jetzt mehr Leute ins Krankenhaus wegen Hitze oder kommen jetzt mehr Leute im Krankenhaus wegen XY? Mhm. Und ich denke, so funktioniert dieses Gesundheitsthema nicht, sondern wir müssen das tatsächlich, dieses große Wort ganzheitlich betrachten, dass natürlich ein gesundes Aufwachsen und ein gutes Bildungserleben oder auch eine freudvolle Kindheit hängt ja nicht immer nur zusammen, dass man irgendwie krank ist und ins Krankenhaus muss, sondern dass natürlich Gesundheitseinschränkungen viel früher anfangen. Und das merken wir eben auch durch die planetaren Krisen, dass vielleicht dadurch akut keiner zum Arzt muss, ne? Also er sagt ja, kommt ja keine Mutter mit dem Kind zum Arzt und sagt, mein Kind hat eine planetare Krise, ja, sondern wir merken das in so kleinen Dingen wie zum Beispiel sichere Lernumgebung, ne? Also Luftverschmutzung, Hitze machen Bildung und Aufwachsen deutlich schwieriger. Wir sehen das mittlerweile auch im Supermarkt, dass bestimmte Produkte einfach teurer werden und der Zugang dazu schwieriger wird. Also ein gesundes, sicheres Aufwachsen ein Problem ist und das so als Randbemerkung habe ich vor kurzem eine lange Rede gehört, wo ein sehr schlauer Satz gefallen ist, wenn man das jetzt sehr patriotisch angehen möchte, dieses Land immer davon gelebt hat, dass es hier Menschen gibt, denen was Gutes eingefallen ist. Und das ist kein Land, was von Bodenschätzen lebt, wir haben hier keine Ölquellen oder ähnliches, sondern es sind diese berühmten Dichter und Denker. Also unsere wichtigste Ressource sind eigentlich Gehirne, ja, und die kriegen wir nur, wenn wir ein gesundes, nachhaltiges Aufwachsen ermöglichen und dann ist es auch möglich, dass wir Menschen haben, die hier wieder auch eine gute Gemeinschaft gestalten und ich glaube, da müssen wir den Gesundheitsbegriff deutlich größer fassen.
Ja, sehr vielen Dank für deine ärztliche Perspektive auf diese vulnerable Gruppe Kinder und Jugendliche in der Klima- und Umweltkrise. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Ja, und jetzt haben wir noch zwei weitere Perspektiven. Einmal von Isabel Bär aus der Sicht der psychotherapeutischen Praxis und von Nicola Schmidt aus der Sicht von Naturverbindung und Begleitung von Kindern im Aufwachsen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Nicola, du bist Bestseller-Autorin und hast mit Artgerecht ein Projekt ins Leben gerufen, das Naturverbindung und Begleitung von Kindern ins Zentrum setzt mit der Frage, wie werden mental gesunde Menschen groß?
Und Isabel, du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Mitglied bei den Psychologists for Future. Und als erstes wollen wir euch beide einmal fragen, wie kamt ihr denn dazu, euch mit Kindern und dann speziell auch mit Kindern im Kontext von Klima- und Umweltkrisen zu beschäftigen? Isabel, wie kamst du dazu?
Naja, ich sag's mal so, seit 2019 ist es ja sehr schwer geworden, wegzuschauen. Die Klimaproteste und das mediale Echo waren ja glücklicherweise ganz enorm. 2019 hat es dazu geführt, dass ich mich erstmal sehr rational mit den ökologischen Krisen auseinandergesetzt habe. Und durch den Anschluss an die Psychologists bekam ich einen Raum, mich auch emotional mehr auf die Bedrohungslage einzulassen. Und ich habe mehr verstanden, wie viel Psychologie in der Klimakrise steckt. Sie ist ja nicht nur ein ökonomisches oder technisches Thema, sondern ein ganz zutiefst menschliches. Sie betrifft nicht nur Temperaturen, Gletscher und CO2-Werte, sie betrifft auch das Fühlen, Denken und Handeln von Menschen. Sie verändert Beziehungen, den Alltag, Zukunftserwartungen, unser ganzes Zusammenleben. Letztlich ist sie auch ein Stresstest für die Demokratie oder für alle Demokratien. In meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehe ich natürlich täglich, wie sehr ihr Wohlbefinden von der Welt abhängt, in der sie aufwachsen. Für mich war sehr schnell klar, psychische Gesundheit und die ökologische Situation sind einfach nicht voneinander zu trennen. Und ich wollte verstehen, wie wir Kinder darin stärken können, mit dieser Realität gut umzugehen, ohne sie auch dabei zu überfordern.
Und wie ist es bei dir, Nicola? Wie kamst du denn dazu?
Bei mir war es so, dass ich mit meinem Sohn, als der knapp 2 Jahre alt war, waren wir in den USA und ich habe in dem Mothering-Magazin einen ganz tollen Artikel gelesen, den ich super spannend fand, zum Thema, wie erzieht man eigentlich kleine Naturliebhaber? Und die hatten einfach einen ganz anderen Ansatz als die Deutschen. In Deutschland war das schon zu meiner Schulzeit so, dass man in der Grundschule gelernt hat, man soll Wasser sparen und man soll seinen Müll trennen. Und ich habe mich als Kind immer schon gefragt, wieso bringen die das uns bei? Das müssen wir die Erwachsenen machen. Mhm. Und als mein Sohn geboren wurde, ging das so weiter. Man hatte überall plötzlich diese Bücher, wie Kinder die Welt retten können. Und ich dachte, verdammte Hacke nochmal. Die Kinder müssen keine Welt retten, das müssen wir Erwachsene machen. Was soll das? Mhm. Und dann stieß ich auf diesen Artikel in den USA. Und dort hat die Autorin ganz klar auch anhand von Forschungsergebnissen gezeigt, wir überfordern unsere Kinder damit. Das können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, so, also wir haben das jetzt irgendwie verbockt. Also jetzt trennt ihr immer schön euren Müll und fahrt bitte Bus, während eure Großeltern alles mit dem Auto gemacht haben. Und das war für mich so ein Einstieg in das Thema, wo ich dachte, ja, das ist fair. Ne? Und wie können wir, und das macht Artgerecht ja seitdem auch, wie können wir Kinder an die Natur anbinden? Also das ist, was die Grundlage wirklich ist. Wir arbeiten tatsächlich bindungsorientiert. Meine Frage ist immer, wie erzeuge ich Kontakt? Also unsere Kinder müssen bindungsfähig sein, damit wir sie dann an den Planeten anbinden können. Und wenn sie dann erwachsen sind, werden sie anders handeln. Das ist unsere These. Deswegen machen wir Wildniscamps, deswegen machen wir Naturverbindungen. Und natürlich ist ein Riesenthema auch bei meinen Eltern. Alle Kinder, die in die Naturverbindung gehen, die laufen irgendwann gegen diese Mauer der Trauer, die Wall of Grief. Und wie können wir unsere Kinder da gut begleiten? Denn Fakt ist, die haben es schon verbockt und sie müssen damit klarkommen.
Ja, vielleicht gehen wir da genau noch mal rein. Bei uns gibt es so diesen Slogan Healthy People, Healthy Planet. Und ich habe bei euch den Slogan gesehen, der ganz ähnlich war, Happy Family, Happy Planet. Wie hängen denn die Themen zusammen? Also Familie, Erziehung, Natur, Naturverbindung, aber auch Naturzerstörung.
Na, wenn du einfach überlegst, wenn ich will, dass Kinder für ihren Planeten sorgen, dann müssen die ja erstmal Gefühle dafür haben, dass das Ding da ist. Also so banal es klingt, aber wenn ich meine Erwachsenen im Camp habe und sage, am ersten Morgen so, zieht die Schuhe aus, barfuß auf die Erde, das ist euer Zuhause. Schließt mal die Augen, das ist euer Heimatplanet. Fühlt es, das ist die Erde, die euch trägt, die niemals fragt, warst du brav, warst du gut, die gibt dir Sauerstoff, die gibt dir Wasser, die gibt dir Nahrung, einfach nur, weil du bist, weil du Teil des Kreises bist. Und das einfach mal zu lernen, und das kann ich nur lernen, wenn ich überhaupt bindungsfähig bin. Wenn ich keine Empathie habe, sage ich Blauwale, pff, ist doch nicht mein Problem. Aber empathische Kinder, Kinder, die empathisch großgezogen werden, die sagen, ey, Blauweile, das geht gar nicht, was da passiert. Das heißt, wir legen, und ich fand es so schön, wie Isabel das gerade gesagt hat, die grünen Themen, die Offenheit für grüne Themen, da legen wir die Basis in der allerfrühesten Kindheit. In dem Moment, in dem wir ein weinendes Baby in den Arm nehmen, erziehen wir einen kleinen Umweltschützer. Und deswegen fangen wir da an.
Ja, und auch nochmal das Wissen, wie es funktioniert, ist ja eigentlich auch ganz viel da, ne? Bei Erziehungsthemen, natürlich auch bei Klima- und Umweltschutz. Genau, du hattest schon gesagt, es braucht diese Verbindung, aber wie kriegen wir das denn konkret hin? Also was brauchen Kinder denn tatsächlich zum gesunden Aufwachsen und auch zum mentalen gesunden Aufwachsen?
Was kleine Menschenkinder zum mental gesunden Aufwachsen brauchen, ist Kontakt. Am Ende führt es immer wieder hin, wir brauchen Kontakt, Regulation und Orientierung. Das sind die drei Dinge. Und das fängt damit an, dass ich auch schon mit ganz kleinen Kindern in den Wald gehe. Wir sind die einzige Organisation in Deutschland, die Babys ab 3 Monaten mit in Wildniscamps nimmt. Weil ich sage, sorry, aber mit 6, das ist zu spät. Mit 6 wollen die da sein, wo die Steckdosen sind und nicht im Wald. Wenn die bis dahin nicht im Wald waren, muss sie nicht mehr mit rausnehmen. Also muss ich natürlich schon, ne? Aber das ist einfach viel schwieriger. Sehen wir auch in unseren Camps, unsere Camps gehen jetzt für Kinder bis 12. Wir müssen Kinder zwischen 6 und 12 in der Natur ganz anders beschäftigen als Kinder unter 6. Weil Kinder unter 6, die sind einfach. So, das heißt, es fängt damit an, dass wir rausgehen, dass wir einfach draußen in der Natur sind. Und es fängt damit an, dass wir Empathie lernen. Ne? Natürlich bringen kleine Kinder Ameisen um. Die wollen jagen und töten. Zwischen 3 und 5 jagen und töten die alle. Das ist normal. Aber ich bringe meinem Kind natürlich bei, hey, guck mal, ne, bei uns heißen die Ameisen die, die den Wald aufräumen. Bei uns heißen die Wespen die toten Tiere wegräumen. Ne, bei uns heißen die Mücken nicht scheiß Stechmücke, sondern das sind die, die die kleinen Blüten bestäuben. Sodass die Kinder ein Gefühl dafür kriegen, wie die Ökologie zusammenhängt in ihrem kleinen Alltag, ohne dass ich ihnen Vorträge halten oder ihnen Bücher aufzwingen muss.
Isabel, hast du dazu noch was zu ergänzen vielleicht, was Kinder brauchen zum gesunden Aufwachsen?
Genau, ja, vielleicht so was Grundsätzliches, was mir noch wichtig wäre zu sagen. Kinder brauchen vor allen Dingen eine Mischung aus Sicherheit und Möglichkeiten. Psychische Gesundheit entwickelt sich, wenn Kinder sich als wertvoll, ansehen, als wirksam, zugehörig und verbunden erleben. Das ist auch eigentlich sehr in die Richtung, was Nicola eben sagte. Und dazu braucht es auch natürlich Räume für Gefühle, auch die schwierigen. Sie brauchen Anerkennung, verlässliche Beziehungen, zugewandte Erwachsene, aber auch altersgemäße Autonomie. Und natürlich ein Umfeld, das sie nicht permanent stresst. Auch das ist sehr wichtig. Also weniger, möglichst wenig Leistungsdruck, mehr Spiel, auch mal mehr Langeweile, um überhaupt Kreativität entwickeln zu können. Und natürlich auch ökologische Sicherheit, also eine Umwelt, die nicht überhitzt, nicht toxisch ist und nicht mit Zukunftsangst verbunden ist. Und was ich dazu noch gerne sagen wollte, wenn Kinder und Jugendliche von der Ernsthaftigkeit der Klimakrise erfahren oder überhaupt von den ökologischen Krisen und sie gleichzeitig sehen, dass die Erwachsenen nicht konsequent genug handeln, können natürlich Ängste, Wut oder Frust entstehen. Und dass wirklich manifeste Klimaängste jetzt daraus entstehen, das ist eher selten. Also zumindest hierzulande betrifft es noch eher weniger. Aber besonders betroffen sind natürlich auch Menschen, die bereits Umweltkatastrophen erlebt haben, ne? Und die eben sowieso schon unter Angststörungen oder Depressionen leiden.
Genau, ich glaube, es wird total deutlich, Kinder sind besonders betroffen. Wie gehen wir denn damit um, dass wir eigentlich wissen, es wird schlimmer und schlimmer in den nächsten Jahrzehnten? Wir wollen gleichzeitig irgendwie unsere Kinder möglichst behütet aufwachsen lassen und trotzdem nicht den Eindruck vermitteln von, da draußen wird immer alles gut sein. Also das ist ja ein ganz schwieriger Spagat aus meiner Sicht und ich frage mich das als Mutter täglich, wie kriege ich meine Kinder hier gesund durch und was kann ich auch als Elternteil tun oder was kann dieses System Familie denn auch leisten? Kinder sind ja eingebettet in dieses allererste System Familie und darüber hinaus natürlich in ganz viele weitere Systeme. Aber deswegen die Frage an euch, was kann denn Familien in diesen Polykrisen stärken? Was brauchen Eltern, was brauchen Familien? Ja, wie kann man sie unterstützen?
Also Isabel, finde ich, hat das gerade sehr schön gesagt. Was Kinder auf gar keinen Fall brauchen, ist Stress. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen. Ne? Eltern, die selber Stress und Angst haben, erzeugen Stress und Angst bei ihren Kindern. Das heißt, wir brauchen resiliente Eltern, erster Schritt. Und resiliente Eltern kriegen wir nur, wenn unsere Eltern nicht ständig unter Druck, Stress, Zeitnot, Perfektionsstress, finanziellen Stress, existenziellen Stress stehen. Ne? Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Eltern erstmal stabil sein können. So, das ist mal der erste Schritt. Da reden wir noch gar nicht über Umweltschutz oder Klima. Stabil, stabiler Alltag. Eltern, die nicht jeden Morgen ausflippen, weil wir um 9 bei der Kita sein müssen, weil sonst die Tür schließt und ich es dann nicht zum Arbeitsplatz schaffe. Solche Strukturen dürfen einfach nicht existieren. Das ist für Familien einfach zu krass. Und da sehen wir im Moment in der Beratung von Eltern und in der Begleitung eigentlich sehr, sehr stark, dass das viele Familien enorm unter Druck setzt. Und das Nächste, was wir brauchen in der Familie ist, dass die Kinder ein Gefühl haben, da passiert was. Also wenn du deine Kinder, Marisha, behütet aufwachsen lassen willst, brauchen sie zwei Dinge. Sie brauchen Wahrheit, die Dinge verändern sich. So grundsätzlich können Kinder aber damit umgehen, weil Kinder sind ja noch so, ah, so ist die Welt. Okay, unsere Welt ist eine Welt, die sich verändert im Moment. So, jetzt kann man sagen, sie verändert sich, weil die Menschen böse waren und alles ganz schlimm, dann wird es zum Drama. Aber Fakt ist ja einfach nur, es verändert sich. So. Wir tun bestimmte Dinge, damit die Veränderung nicht so stark wird und dass wir uns vorbereiten. Und das kann bei den kleinen Sachen anfangen. Wir trennen unseren Müll. Wir kaufen halt nicht alle zwei Wochen neue T-Shirts. Wir fahren Elektroauto, wenn wir das können. Was immer es ist, wir fahren Bus. Also wir tun kleine Dinge. Und Kinder, die brauchen, also man hat lange gedacht, Kinder brauchen Selbstwirksamkeit. Schon die Vierjährigen sollen Bäume pflanzen. Und dann hat man festgestellt, nee, Kinder brauchen das Gefühl, die Erwachsenen kümmern sich. Und das ist die Info, die meine Kinder zum Beispiel immer kriegen. Ich sage, Hase, du bist Kind, du musst dich darum nicht kümmern. Ich bin erwachsen, ich kümmere mich. Du darfst erstmal Kind sein, du kümmerst dich, wenn du groß bist. Oder ich sage, Leute, wir fahren Bus, weil das besser fürs Klima ist. Das entscheide aber ich, das müssen nicht die Kinder entscheiden. Und das hilft Kindern total. Und umgekehrt wissen wir aus der Forschung, vor allem in den USA, wenn Kinder sich bewusst werden, so in der frühen Pubertät, ah, da ist was mit dem Klima und ihre Eltern beeinflussen wollen, ist das total gesund für die Kinder, wenn die Eltern sich beeinflussen lassen. Wenn meine Tochter sagt, ey, rotes Fleisch geht gar nicht, Mensch, du hast recht. Okay, dann war's das. Dann gibt's ab jetzt irgendwie Tofu und Fisch und Hütchen oder was auch immer. Ne? Dass die Kinder ein Gefühl haben von Selbstwirksamkeit. Und das sind die Dinge, die in der Familie wirklich, das sind nur die kleinen Sachen, die uns eigentlich noch nichts kosten, außer Liebe.
Und das heißt politisch ja auch, da brauchen Familien Rahmenbedingungen, die es ihnen einfach leichter machen, klimafreundlich zu leben. Ja, und vor allen Dingen, statt sie nur einfach individuell dafür verantwortlich zu machen. Die Klimakrise wirkt halt wie ein Verstärker für jede Art von Stress, die Familien ohnehin haben. Ein paar kleine Beispiele sind Familien werden zum Beispiel gestärkt, wenn Wege kurz und sicher sind, sodass Kinder selbstständig unterwegs sein können und Eltern entlastet werden. Also Entlastung überhaupt ist ein wichtiges Stichwort. Wenn Wohnquartiere Grünflächen haben, die Hitze abfedern und Orte für Begegnung schaffen, möglich werden. Wenn Ernährung, Mobilität und Energie nicht ständig zu Kostenstress oder schlechten Gewissen führen. Und es kann Familien auch enorm stärken, wenn sie erleben, wir können gemeinsam etwas tun. Es gibt zum Beispiel hier bei unserem Ort ein sehr schönes Projekt, das heißt Lippstädter Grün. Das ist 2022 entstanden. Da ist ein großer Tornado durch unseren Ort gefegt und hat sehr viele Grünflächen zerstört, sehr viele Bäume umgenietet. Und Lippstädter Grün hat sich zum Ziel gesetzt, die zerstörten Grünflächen, die Parks, die Alleen und so weiter wieder herzustellen, wieder aufzuforsten. Und das ist irgendwie so ein Anziehungspunkt, weil die auch Streuobstwiesen aufbauen und so weiter. Auch Müllsammelaktionen machen, also alles Mögliche in der Natur, wo viele sich zugehörig fühlen, wo viele zusammenkommen können, sehr, sehr niedrigschwellig. Da geht's nicht primär jetzt, wir machen irgendwie Klimaschutz, sondern nee, wir wollen einfach, dass unsere Stadt wieder schöner aussieht und wieder schöner wird und bewohnbarer wird, auch in Bezug dann natürlich auf die Klimakrise. Also allgemein gilt Entlastung, Zeit, finanzielle Sicherheit, soziale Unterstützung, bezahlbare Wohnräume, gute Betreuungsangebote. Das brauchen Familien, auch gute Schulen, die auf die Welt im Wandel vorbereiten und nicht noch mehr Druck machen. Also insgesamt kann ich Nicola da auch sehr zustimmen, dem Perfektionsdruck rausnehmen. Ja.
Bevor wir auf diese ganzen größeren Systeme gleich nochmal zu sprechen kommen, will ich nochmal zurückgehen, was du zu Beginn angesprochen hattest, Nicola. Wenn Kinder gegen die Mauer der Trauer laufen, was ist das überhaupt und was kann das direkte Umfeld denn machen, wenn Kinder in diesen Bereich kommen?
Also die Mauer der Trauer ist in der Wildnispädagogik und in dieser ganzen Wilderness-Awareness-Szene einfach ein Effekt, der auftritt, wenn du dir bewusst wirst, dass du Teil dieses Planeten bist, Teil des ökologischen Kreislaufs und dass dieser Kreislauf in Gefahr ist. Das tut einfach weh. Es tut einfach nicht so weh, wenn du dich als nicht zur Natur zugehörig betrachtest. Die westliche Kultur ist ja eher so, Natur muss domestiziert und kontrolliert werden. Wir schneiden unseren Rasen, wir schneiden unsere Büsche. Und kein Mensch interessiert sich dafür, ob das für die Vögel und für die Insekten noch machbar ist. Wir wollen ja kein Unkraut haben. Steinvorgärten, finde ich, sind so der letzte Schritt der Kulturkontrolle, den wir uns leisten. Und wenn ich so lebe, dann ist Klimawandel halt etwas, was sehr fern ist von meiner Seele, von meinem Herzen. Wenn ich aber weiß, dass diese Biene zu mir gehört und dass, wenn die Bienen aussterben, wir auch aussterben, wenn ich mal einen Baum angefasst habe, wenn ich mal mich habe heilen lassen, wenn ich Liebeskummer hatte von dem Rauschen von einem Wald oder von einem plätschernden Bach zugehört habe, bis mein Stress einfach weggeflossen ist, dann weiß ich, dass das alles zu mir gehört, dass ich ein Teil davon bin. Es gibt ja auch diese verschiedenen Stufen der Naturverbindung und Immersion. Also ein Teil davon werden ist ja die höchste Stufe. Und wenn ich dann feststelle, dass alles ist in Gefahr, das ist, als wäre ein Familienmitglied in Gefahr, das tut einfach weh. Und dann laufen wir gegen diese Mauer der Trauer. Und was Isabel auch gerade schon gesagt hat, finde ich ein ganz tolles Beispiel in Lippstadt, diese Begrünung. Es hilft Kindern immer, wenn sie wissen, es gibt Leute, die was tun. Also ich gehe mit meinen Kindern ganz gezielt an Orte, wo sie sehen, boah, da haben Leute ein Tal begrünt. Oder wir haben hier so einen Bereich so mitten im Stadtdschungel, wo Leute so einen ganz schönen Sportplatz angelegt haben, wo sie ganz viel Pflanzen und Bodendecker gepflanzt werden, damit der Erde nicht austrocknet und Bienenwiesen gepflanzt werden, dass sie das Gefühl kriegen, ach krass, man kann was tun und es gibt Leute, die tun was. Also positive Nachrichten haben einen enormen Effekt.
Sondern handlungsfähig wird und einfach ins Tun kommt.
Ja. Genau, du hast jetzt schon die Erwachsenen angesprochen, die nicht in Ohnmacht fallen. Und das sind ja nicht nur die Eltern. Wir haben ja tatsächlich auch noch Systeme draußen um die Kinder und Familien herum. Ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die eigentlich involviert sind in Aufwachsen von Kindern. Ja, das sind die Kitas, das sind die Schulen, das ist die Nachmittagsbetreuung, das sind Vereine. Von Anfang an haben Kinder ja eine unglaubliche Vielzahl an Professionen. Ja, das fängt mit den Hebammen an, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Menschen in Kinder- und Jugendhilfe, PsychotherapeutInnen, die alle mit dieser Phase des Aufwachsens in Berührung kommen. Was können wir denn den Menschen mitgeben, die qua Profession eigentlich ja Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen? Was können wir ihnen ja mitgeben an Ideen? Wie können sie Kinder und Jugendliche gut begleiten in Zeiten von multiplen Krisen?
Also ich finde, das Wichtigste ist auch da, dass Fachkräfte den Kindern sichere Räume schaffen, also in denen auch ihre Gefühle, auch Zukunftsängste erlaubt sind und ihnen nicht gleich mit falschen Hoffnungen ausgeredet werden. Also wo sie einfach sein können, wo sie Informationen bekommen, wo sie noch anderen Halt bekommen. Das, was Familien vielleicht manchmal nicht mehr leisten können, weil so viel anderes auf sie einströmt. Sie können zuhören, Fragen ernst nehmen, kindgerechte und ehrliche Informationen geben und sie einfach stärken. Und sie können auch zeigen, wir sind handlungsfähig, wir können gemeinsam Dinge verändern, im Kleinen wie im Großen. Also für mich war ganz entscheidend, dass psychische Gesundheit immer auch politische und gesellschaftliche Bedingungen braucht. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Also Kinder entwickeln sich nicht im luftleeren Raum. Und bei den Psychologists habe ich eben gesehen, wir können unser Fachwissen nutzen, um die Debatte zu versachlichen und die Perspektive von Kindern einzubringen. Dafür können wir aufstehen, dafür können wir uns einsetzen, wenn sie sonst vielleicht nicht gehört werden.
Was ich auch total wichtig finde, ist, dass es erstmal ernst genommen wird, was die Kinder sagen. Und nicht, das wird schon, mach dir keine Sorgen, sondern dass die Kinder einen Raum kriegen, wo sie reden können. Was beschäftigt dich? Was macht das mit dir? Und dass wir ehrlich sagen, wenn die Kinder Fragen stellen, boah, ich habe keine Ahnung. Komm, wir finden das zusammen raus. Also, dass wir nicht diesen Druck haben jetzt müssen wir perfekte Klimaexperten werden und den Kindern alles erklären können und alles total perfekt machen, sondern mit den Kindern auch die Ambivalenz aushalten, auch diese kognitive Dissonanz, in der wir alle leben, dass wir wissen, wir müssen eigentlich mehr tun, aber wir stecken trotzdem morgens in unser Auto oder wir tun Dinge, die wir vielleicht anders tun sollten oder verwenden viel weniger Zeit darauf, als wir vielleicht gerne würden, weil der Alltag uns auffrisst. Auch diese Ambivalenz den Kindern beizubringen ist, wir müssen jetzt nicht perfekt sein, aber ich gebe dir einen Raum und wir gucken zusammen und das gibt wieder Kontakt und das ist wieder die Basis für mentale Gesundheit.
Wie können denn Eltern und auch Fachpersonal mit Kindern kommunizieren? Also wie geht Klimakommunikation speziell für die Gruppe Kinder und Jugendliche? Wie können wir als Erwachsene zeigen, dass wir sie ernst nehmen? Das hattest du ja auch gerade gesagt, Nicola, dass das so wichtig ist.
Also grundsätzlich gilt ja in der Kommunikation, also wenn man das aus artgerecht Sicht betrachtet, das, was wir ja auch lehren, ist eine Ja-Kommunikation. Ich muss dem Kind nicht zustimmen und ich muss das Kind nicht belehren. Ich sage erstmal, ja, ich sehe, das beschäftigt dich. Erzähl mir davon. Möchtest du es teilen? Was wir oft machen ist als Fachkraft, dass wir dann versuchen, den Kindern Dinge zu erklären oder einen kleinen Vortrag zu halten oder es an jemand anders abzugeben. Aber was Kinder immer erstmal brauchen, ist der Kontakt eines, ja, ich höre dich, ja, ich sehe dich. Und du darfst dich so fühlen und du darfst auch wütend sein. Mir fällt das total schwer. Ich habe hier zwei Teenager und ich habe einen, der echt teilweise sagt, ich will die ganze Welt in die Luft sprengen und warum töten wir nicht einfach alle Menschen und wäre alles super. Und natürlich habe ich den Impuls zu sagen, sorry, also das geht gar nicht. Ne? Es geht auf gar keinen Fall. Ich will nicht mal, dass du sowas denkst. Aber es ist wichtig, ihm zu sagen, ich verstehe deine Wut. Ich sehe, dass du wütend bist. Lass uns zusammen schauen. Ich glaube, kann dir zeigen, dass es nicht die Menschen nicht so schlecht sind, wie sie es für dich gerade anfühlt. Aber ich verstehe, dass du wütend bist. Diesen Raum zu geben, das hilft oft.
Ich finde schon auch sehr wichtig, dass man, wenn man mit Kindern über schwierige Themen spricht oder Gefühle im Raum sind, dass man als Eltern, wenn man es angeht oder wenn Fragen von den Kindern kommt und man merkt selber, man ist davon sehr noch berührt oder weiß vielleicht noch zu wenig, dass man sie nicht überfrachtet mit den eigenen Gefühlen. Also, dass man wirklich aufpasst, sich erstmal zu sortieren oder erstmal mit seinen Freundinnen, seinem Ehepartner, also wem auch immer, darüber zu sprechen, bevor man so mit seiner, weil es kann ja auch einfach viel Panik auslösen, wenn man sich mit den ökologischen Krisen wirklich intensiv auseinandersetzt und dass man das nicht an die Kinder weitergibt, sondern da einfach gut versucht, erstmal selber in Balance zu kommen, damit man dann auch für die Kinder da sein kann und es auch einfach auffangen kann, ein Stück weit. Und was wir jetzt mehrfach auch schon gesagt haben im Podcast, aber was ich so am wichtigsten finde, dass die Kinder sehen, dass wir ins Handeln kommen, ne? Dass wir wirklich Verantwortung übernehmen und dass sie mitmachen können, wenn sie selber eine Idee haben, aber sie nicht dafür verantwortlich sind, die Klimakrise zu lösen. Also ganz sicher nicht, weil so für Schuld und Schamgefühle sind Kinder und Jugendliche natürlich sehr empfänglich. Die machen sich sowieso so viel Gedanken über die Zukunft. Es spielt für die ja eine ganz andere Rolle, auch weil sie ja viel länger auf der Welt sind, vermutlich, als wir. Und Ja, also einfach gucken, welche Fragen kommen auch von den Kindern. Die hören natürlich auch viel von den Geschwisterkindern oder bringen was aus dem Hort oder der Schule, dem Kindergarten mit oder was sie irgendwo gelesen haben. Und immer gucken, um was geht es jetzt wirklich? Also will das Kind jetzt momentan mehr getröstet werden oder will es wirklich Informationen? Ich muss ihnen nicht alles jetzt überstülpen, was ich jetzt darüber gelesen habe oder ich weiß oder was mir selber Sorgen macht, sondern ich kann gucken, was geht überhaupt und mich auch auf, wirklich auf das Alter einstellen der Kinder, also die nicht überfrachten mit irgendwelchen Sachen.
Ja.
Aber ehrliche Antworten geben, das war mir auch noch so wichtig, zu sagen. Also nicht ihnen falsche Hoffnungen geben, weil die Kinder natürlich dann sehr enttäuscht sein können, wenn sie irgendwann kapieren, es ist doch schlimmer eigentlich, als ich dachte und ich hatte doch recht.
Ja, genau, die Kommunikation und das Handeln. Und wir haben vorhin schon über die Rahmenbedingungen gesprochen, dass es eigentlich ja ganz andere Rahmenbedingungen braucht, damit das System Familie gut aufgestellt ist für diese Veränderungen, die kommen. Gerade bei Familien sieht man ja sehr deutlich, Familien sind sehr, sehr unterschiedlich gut aufgestellt. Also verfügen über sehr, sehr unterschiedlich starke Ressourcen. Ne, ihr habt die Dinge angesprochen, Stress ist total elementar, Zeit ist natürlich elementar, Bildung spielt auch eine Rolle. Es braucht auch überhaupt ja die Möglichkeit, sich selber mit diesen Themen auseinanderzusetzen, damit ich da in eine gute, ehrliche Kommunikation gehen kann. Und dann spielen auch gerade in Bezug auf das Handeln natürlich Ressourcen eine ganz große Rolle. Ja, Nicola, du hattest das am Anfang kurz gesagt, ein Elektroauto, wenn man es denn hat, oder man fährt mit dem Bus. Also die Möglichkeiten zu handeln sind natürlich extrem verschieden von den Ressourcen, die wir haben, auch in Bezug auf Naturverbundenheit. Wohnen wir überhaupt irgendwie so, dass Natur in unserer näheren Umgebung vorhanden ist oder nicht? Also wie können wir allen Familien vermitteln, es gibt Möglichkeiten innerhalb ihrer Bedingungen?
Also definitiv. Es fängt ja wirklich zu Hause an. Ne? Also ich habe meine Kinder an drei verschiedenen Orten großgezogen. In einer Großstadt, mitten in Berlin, auf dem Dorf, neben Wald und jetzt im Ausland. Und man sollte es nicht glauben, ich bin alleinerziehend mit den beiden praktisch die ganze Zeit gewesen. Und trotzdem, es gab überall Natur. Also solche Städte wie Berlin, da gibt es überall diese Baumscheiben, ne? Also diese Bäume, die am Straßenrand stehen. Und auch das ist Natur. Auch die verlieren im Herbst ihre Blätter. Auch die sind mal krank. Auch die brauchen im Sommer Wasser. Ne? Allein sowas zu sehen, hey, das ist ein sehr trockener Sommer. Der Baum bei uns im Hinterhof, der hat Stress. Die Kastanie, die schafft das nicht. Wir gießen die. Ja, und ich weiß, die bräuchte eigentlich 100, 120 Liter am Tag, aber wir gießen jetzt mal 30 drauf. Das ist wahrscheinlich besser als nichts. Ja, also, dass Kinder da so eine Selbstwirksamkeit erfahren und sehen, ah, da passiert was. Und Isabel hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die Kinder fühlen sich oft schuldig und das hat was mit der Gehirnentwicklung zu tun. Kinder, die so ja, ab 2 bilden, die ja so ihre Persönlichkeit aus, gibt es so der erste Schub, so, ach krass, ich bin gar nicht du, du bist gar nicht ich, ich habe eigene Wünsche, super, jetzt probiere ich mal hier selber zu entscheiden. Und so mit 4, 5 wird das ja ganz stark und spätestens mit 6 setzt ein ganz starker Schub der Persönlichkeitsentwicklung ein. Und das geht so bis 10, 11 und dann werden die langsam wieder empathischer, aber bis dahin drehen die sich sehr um sich selbst. Das hat den Nachteil, dass die sehr stark alles auf sich beziehen. Und wenn wir wissen zum Beispiel aus der Trennungsforschung, dass Eltern, die sich in dem Alter trennen, dazu führen, dass die Kinder denken, sie sind schuld an der Trennung. Wenn ich brav gewesen wäre, wäre alles gut. Wenn Eltern krank werden, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht hätte, wäre Mama nicht krank geworden. Weil dieses sich entwickelnde Gehirn alles auf sich bezieht. Gerade aber in dem Alter stellen wir die Klimafragen. Also es ist so wichtig, dass wir sagen, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Ja, ich hätte, weiß ich nicht, mehr Kerzen benutzen und weniger das Licht ausmachen sollen. Nee. Ja, damit hat es nichts zu tun. Das müssen wir explizit unseren Kindern sagen, wie Isabel gerade gesagt hat, ihnen diese Schuld nehmen. Und ihnen gleichzeitig einfach, wie gesagt, selbst wenn ich in der Stadt wohne, fliegen morgens die Tauben. Selbst wenn ich in der Stadt wohne, singen im Frühling die Amseln. Wirklich zu schauen, guck mal, das ist Teil. Und selbst wenn ich nichts davon habe, gehen wir mal davon aus, ich habe keine Insekten und ich habe keine Säugetiere, nichts um mich rum. Selbst dann geht jeden Morgen die Sonne auf. Also ich zeige meinen Kindern tatsächlich jeden Morgen, wir wohnen hier am Berg, jeden Morgen, wenn wir den Berg hochgehen, sag ich, guck mal, Kinder, im Osten geht die Sonne auf, schaut, wie sie auf die Ostflanke der Berge scheint. Oder meine Kinder haben früh gelernt, Wolken zu lesen. Nur diese Wolken sagen uns, der Wind sagt uns, dass der Regen kommt. Nur diese Wolke sagt uns, jetzt besser nicht rausgehen, spielen. Das ist Rückseitenwetter, das Tief ist durch. Also allein dieses Gefühl, sich sicher zu fühlen auf diesem Heimatplaneten, ihn lesen zu können, was bedeutet das? Was sagt er mir? Das führt zu Naturverbindung, selbst wenn ich weit weg von jedem Wald- und Naturschutzgebiet bin.
Das ist nochmal schön deutlich dargestellt, dass es unabhängig von Ressourcen natürlich immer Möglichkeiten gibt, ne? Also gerade in Bezug auf Naturverbundenheit können wir alle die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Isabel, wie siehst du das in Bezug auf Ressourcen und Familien? Wie können wir da Familien stärken, die vielleicht auch weniger Ressourcen haben?
Ich bin da mal schnell gleich bei der Politik. Also, dass es einfach auch viel mehr politische Priorität für Kinder braucht. Also wirklich ernst gemeint Priorität. Und dass es eine finanzielle Absicherung braucht, Zeit statt Stress, sichere Wege fernab des Autoverkehrs und so weiter. Also eine sehr sozial gerechte Klimapolitik braucht's. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, die psychische Gesundheit fördern, aber eben auch klimaverträglich sind. Und oft ist es halt dasselbe, was dem Klima gut tut, tut auch den Familien gut. Klimafreundliches Leben ist halt auch wesentlich leichter, wenn Familien Zeit haben. Also Zeit zum Kochen, zum Begleiten, für Wege ohne Auto. Also das heißt, also ich bin wirklich schnell so in dem politischen, bessere Arbeitszeitmodelle, verlässliche Betreuung, Entlastung von armutsbetroffenen Familien und so weiter. Stress ist halt auch ein sehr großer CO2-Treiber, weil gestresste Menschen zu schnellen, energieintensiven Lösungen greifen. Also schnell mit dem Auto mal irgendwo hin oder sie konsumieren halt, um dem emotionalen Stress ein Gegengewicht zu geben. Also Investitionen in Care-Arbeit, in Klimaschutz und Bildung sind für mich eigentlich keine Kostenpunkte, sie sind einfach die Zukunftssicherung. Ja, das brauchen wir einfach ganz zwangsweise. Wir brauchen Gesellschaften, die nicht nur nach Wachstum fragen, sondern nach Gleichgewicht, nach Beziehungen statt nach Besitz, nach Verantwortung statt Ausbeutung und nach dem Wohl der kommenden Generationen und nicht nur der nächsten Generation, sondern den immer weiter folgenden Generationen. Ja, wir müssen darüber nachdenken, was müssen wir jetzt tun, damit die hier vielleicht auch noch irgendwie überleben können.
Und gleichzeitig ist das Dilemma daran, dass unsere Familien keine Zeit haben, sich darum zu kümmern. Unsere Familien haben nicht die Kraft, ihre eigene Lobbyarbeit zu machen. Wir brauchen jemanden da draußen, der das für sie tut. Weil wenn ich zwei kleine Kinder großziehe, dann mache ich keine Politik. Es gibt dieses wunderbare Buch Alle Zeit von meiner Kollegin Theresa. Und da, sie sagt ganz klar, Zeit ist Reichtum, Zeit ist Luxus. Also Zeit für politisches Engagement zu haben, ist Luxus. Das ist Reichtum und diesen Reichtum haben unsere Familien oft nicht. Das heißt, wir brauchen jemanden, der von sich aus sagt, eine Lobby von sich aus sagt, hey, die müssen wir stärken, weil die sind die Zukunft, damit sie das tun können, damit wir das kriegen, was Isabel gerade so richtig angesprochen hat.
Mhm. Es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, warum es eigentlich ja für eine starke Gesellschaft, für eine gesunde Gesellschaft starke Kinder und gesunde Kinder braucht. Aber also, dass es diese Lobby nicht gibt, warum fällt es so oft hinten runter und ja, was können wir machen?
Die Kinder sitzen einfach nicht an den Hebeln der Macht. Also an den Machthebeln sitzen ganz andere in unserem Land oder auf der Welt, wie wir ja dauernd täglich sehen müssen.
Also das Problem in Deutschland lässt sich eigentlich mit einem Satz sagen. Dieser Satz heißt, die größte Gruppe der Wahlberechtigten in Deutschland stellen Personen ab 70 Jahren. Wir haben einfach, der größte Teil der Wahlberechtigten muss sich mit dem Klimawandel nicht mehr rumschlagen. Und das ist ein Riesenproblem. Also deswegen, ich persönlich bin absolut für Wahlrecht für Säuglinge. Wahlrecht ab Geburt, damit wir abbilden, was die Menschen brauchen, weil Eltern wählen nämlich auch anders, Eltern denken anders. Gerade Mütter verändern sich ja mit der Mutterität, mit der Gehirnveränderung rund um Schwangerschaft und Geburt zu Beschützerinnen ihrer Kinder. Und wenn wir ein Wahlrecht ab Geburt hätten, dann hätten wir plötzlich vielleicht zumindest sowas wie ein Gleichgewicht. Im Moment werden die Schnittstellen der Gesellschaft von Menschen über 60, über 70 besetzt. Die machen einfach eine andere Politik. Die haben andere Interessen. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird sich auch alles andere unendlich verschleppen, weil wir dann warten müssen und wir haben keine Zeit.
Auf der einen Seite kann ich das total nachvollziehen. Gerade ja in Entscheidungspositionen sitzen natürlich, also ich sag mal, wir sind nicht so besonders heterogen besetzt, sowohl vom Alter als auch vom Geschlecht, als auch vom sozialen Hintergrund. Und gleichzeitig, ja, tue ich mich schon ein bisschen schwer, weil ich eigentlich gar nicht dieses negative Bild verstärken möchte, dass die alle nur ihre eigenen Interessen im Kopf haben. Ganz am Anfang haben wir ja viel über Empathie und Verbundenheit gesprochen und da müssen wir eigentlich für alle Menschen auch wieder hinkommen. Und natürlich gibt es auch viele ältere Menschen, die sich einsetzen. Wir haben die Omas for Future und wir werden auch noch eine Frau der Schweizer Klimaseniorinnen zu Besuch haben.
die sich ganz großartig natürlich einsetzt für eine enkelgerechte Zukunft.
Ja, wir kommen schon zum Abschluss und da wollen wir euch beide fragen, wenn wir gleich morgen, nachdem wir diese Podcast-Episode gehört haben, loslegen wollen, uns für Kinder und Familien einzusetzen. Was ist ein Tipp, den ihr habt, um loszulegen?
Geht zu euren Nachbarn und fragt, ob sie einen Kuchen oder eine Suppe wollen. Fragt die alleinerziehende Mutter nebenan, ob ihr das Kind mit aus der Kita holen sollt oder es mit in den Zoo nehmen sollt. Entlastung. Unsere Familien brauchen Entlastung und Verbundenheit und Kontakt. Und wenn wir so Banden bilden, dann können wir auch alles andere schaffen.
Wir müssen unbedingt die unterschiedlichen Lebenslagen der Familien immer mitdenken. Also nicht immer von uns ausgehen, sondern wirklich auch gucken und fragen und Offenheit dafür haben, was wer ist, wer gehört zu unserer Gesellschaft, wer ist da, was für Bedürfnisse sind da, wie können wir mit allen mehr in Kontakt kommen, wie können wir kreativ werden in diese Richtung und uns auch wirklich überlegen, wie können wir Kinder mehr beteiligen, auch bei uns im Verein, vielleicht viele sind ja auch in der Kirche sehr engagiert, also wie geben wir den Kindern da mehr eine Stimme? Was für Strukturen können wir schaffen, dass sie einfach mehr mitreden können, dass sie einfach mehr gehört und mehr gesehen werden, um ihre Lobby einfach zu vergrößern.
Ja, danke euch beiden. Das sind wieder Tipps, die Gemeinschaft stärken, beide. Vielen Dank für euren Besuch bei uns.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Vielen Dankeschön. Dank euch auch.
Tschüss.
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 Marisha, wie ging es dir mit den Gesprächen in dieser Episode? Was geht dir noch durch den Kopf?
Zum einen, ich fühle mich da ja natürlich irgendwie auch so ein bisschen mit betroffen, so als Familie. Und was ich habe mich verstanden gefühlt. Das ist vielleicht so das Erste. Ich hatte das Gefühl, okay, da versteht jemand, dass Familien durchaus einfach oder dass viele Familien belastet sind oder dass wir in einer Zeit leben, in der Familien durchweg mit vielen Belastungen zu kämpfen haben, weil es eben nicht nur die Zukunftsperspektiven sind, sondern einfach auch dieser ganz normale Alltagsstress. Und dass es total herausfordernd ist, in diesem Alltagsstress zusätzlich sich jetzt um Klima und Umwelt zu kümmern, sag ich mal so platt. Ja, und ich mache mir da selber ja auch viele Gedanken und irgendwie fand ich, Isabel hat es auch einfach immer wieder schön auf den Punkt gebracht. Es geht darum, Strukturen zu ändern, Rahmenbedingungen zu ändern. Und auch Nicola hat das gesagt, wir müssen erstmal Stress aus Familien nehmen. Und das so als Grundlage dafür, dass Familien sich engagieren können, dass es eben Gemeinschaft braucht, dass es ein ganzes Dorf braucht, dass es Unterstützung untereinander braucht und dass das auch ein Stück weit schon so dieses Gemeinschaft aufbauen ein Stück weit ist, wie wir Zukunft gestalten können. Ja, da habe ich mich einfach abgeholt gefühlt, als Mutter, dass jemand da nicht steht und mir noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen macht oder mir zusätzlich noch so dieses Gefühl gibt, du musst aber mehr machen, sondern dass jemand so oder beide da erstmal stehen und sagen so, ja, aber es ist schon total viel. Und erstmal müssen wir schauen, wie können wir Familien entlasten? Und wie können wir diese Verantwortung wieder auf eine andere Ebene holen? Es sind nicht die Familien dafür verantwortlich, weil sie Kinder haben, die Welt zu retten, sondern wir als Gesellschaft haben alle was davon, dass es Kinder gibt. Und wie können wir diese Verantwortung auch wieder auf eine gesellschaftliche Ebene holen? Das hat mir gut getan.
Ja, ist aber ja auch nicht ganz einfach. Einerseits die Botschaft, es ist sehr hilfreich, wenn Erwachsene sich kümmern und für die Kinder sehr entlastend, dass Erwachsene sich kümmern und aus der Ohnmacht rauskommen. Und andererseits eben ja die Herausforderungen, die es dafür gibt, auch als erwachsene Menschen aktiv zu werden und dass da dann politische und systematischere, größere Veränderungen auch nötig sind. Ne?
Genau, weil du hast jetzt direkt Erwachsene gesagt und ich habe Eltern gesagt und das ist ja schon der große Unterschied. Also oftmals wird ja so signalisiert, ja, ihr Eltern müsst darum euch noch kümmern. Mhm. Ja, oder wie manchmal auch Jugendlichen irgendwie so zugeschoben wird, ja, warum seid ihr denn jetzt so leise geworden? Ihr wart doch mit Fridays for Future so laut auf der Straße und jetzt nicht mehr. So als ob die verantwortlich dafür wären, jetzt diese Probleme zu lösen, ja? Und sind sie nicht. Nur weil Menschen betroffen sind, sind sie nicht unbedingt automatisch dafür verantwortlich, diese Probleme zu lösen. Und in dem Moment, wo du Erwachsene sagst, ist es ja schon eine ganz andere Zielgruppe. Ja, wir alle als Erwachsene sind gefordert, uns Gedanken zu machen, wie können wir diese Probleme lösen und nicht nur die Eltern.
Ja, wir alle als Menschen in der Demokratie, aber schon auch natürlich besonders die Leute in Entscheidungspositionen, die eben die große Verantwortung auch tragen. Und wenn wir schon über Rahmenbedingungen sprechen, eine Sache kam mir vielleicht ein bisschen zu kurz an einer Stelle, die Frage von so, wie unterschiedlich auch Möglichkeiten und Zugänge verteilt sind in der Gesellschaft. Also dass natürlich es irgendwie überall die Möglichkeit gibt, Natur zu beobachten oder auch irgendwie Himmelsrichtungen und Wetterphänomene oder so. Und trotzdem wissen wir ja auch, dass Zugang zum Beispiel zu Grünflächen unterschiedlich verteilt ist und damit auch eben die gesundheitliche präventive Wirkung von Grünflächen sehr unterschiedlich verteilt ist. Und natürlich ist es was anderes, ob man einen großen Park oder den Wald nebendran hat oder ja einen Löwenzahn in der Ritze zwischen den Pflastersteinen beobachten kann. Und dem will ich jetzt nicht den Löwenzahn kleinreden, aber auf die ja, strukturellen Ungerechtigkeiten trotzdem auch hinweisen.
Ja, finde ich total einen wichtigen Punkt. Also ich finde sowohl beide Seiten total wichtig, ne? Auf der einen Seite zu sagen, ja natürlich, egal in welcher Situation, Natur gibt es immer und überall. Und Kindern das auch zu ermöglichen, weil sie vielleicht manchmal in Rahmenbedingungen leben, wo es nicht anders möglich ist, als den Löwenzahn zu beobachten oder die Kastanie, die am Straßenrand wächst. Und auf der anderen Seite ganz klar zu sagen, wir wissen das auch, wir brauchen für mentale Gesundheit wirkliche Grünflächen. Ja, wir müssen einfach Naturerfahrungen viel, viel intensiver ermöglichen. Und das ist nicht gleich verteilt, eben der Zugang zu Grünflächen, zu Naturräumen.
Und wo wir bei Systemen sind, mit einem System, von dem Kinder und Jugendliche auch ganz besonders stark geprägt werden, beschäftigen wir uns nämlich auch in der nächsten Folge noch. Da wird es um unser Bildungssystem gehen. Da hören wir, wie Kinder und Jugendliche vorbereitet werden auf eine Welt im Wandel und welche Rolle Bildung dabei spielen kann. Es geht also wieder um Heranwachsende, aber es wird auch um das Lernen im Erwachsenenleben gehen, denn natürlich lernen wir auch dann weiter und haben Kontakt zum Bildungssystem auch später noch im Leben.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist ja auch die transformative Bildung. Und was sich dahinter versteckt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Aber jetzt schon mal vorweg, dazu gehört auch zum Beispiel euch einzuladen, mitzuwirken, Wandel und Zukunft zu gestalten, also vom Wissen ins Handeln zu kommen. Ja, und das könnt ihr jetzt gleich auch tun mit den Tipps von Isabel und Nicola und natürlich auch, indem ihr uns weiterempfehlt, einen Kommentar da lasst und uns helft, das Wissen in die Welt zu tragen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dies ist eine Präventionsinitiative von BARMER und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.